Liebe Hörer, ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserer Sendung Die Bibel und ihre Botschaft für unsere Zeit. Am Mikrofon ist Hermann Kästen. Lieben Radiohörer, ich freue mich über Ihr heutiges Interesse an unserer Sendung. Unser Thema lautet heute, wie man beten soll. Das Wichtigste, was uns die Bibel vermitteln will, ist unsere Beziehung zu Jesus Christus. Und diese wird entwickelt durch inniges Bibelstudium, durch das Gebet und auch durch den Zeugendienst. Wenn wir die Bibel studieren, dann spricht Gott zu uns. Wenn wir beten, sprechen wir zu ihm. Und wenn wir Zeugnis ablegen, dann erzählen wir anderen von Gott. Und heute wollen wir die Geheimnisse des Gebetes entdecken und erfahren, wie auch wir dieses Vorrecht genießen können. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Privataudienz beim Papst. Dann werden Sie sicherlich allen erzählen, ich habe eine Privataudienz beim Papst, und wären auch ganz aufgeregt und würden sich auch ganz fein anziehen. Aber eine Privataudienz beim Gott des Universums ist etwas wesentlich Höheres und auch Größeres. Wenn wir von Herzen ein Gespräch zu Gott führen, wie zu einem Freund, dann entspricht das auch der Vorstellung, die die Bibel über das Gebet hat. Wir können solch ein von Herzen geführtes Gespräch zu Gott auch führen, und zwar dann besonders, wenn wir uns auch die Verheißung vor Augen führen, die Gott uns gibt in seinem Wort. Wir können gewiss sein, dass er uns erhört. Wenn wir dem Papst einen Brief schreiben und schreiben, lieber Papst, bitte segne mich, dann müssten wir sicherlich Wochen auf eine Antwort warten und dann käme schließlich ein computererstellter Brief mit der Unterschrift seiner Sekretärin. Und darin steht dann, es tut uns leid, dass wir Ihren Brief nur auf diese Weise beantworten können, aber Sie können nächste Ostern den Segen des Papstes bei der Obi et Orbi Sendung empfangen. Und falls Sie den Segen des Papstes schon früher in Anspruch nehmen wollen, empfehlen wir Ihnen eine Videokassette mit dem Segen vom Vorjahr oder auch ein Gespräch mit Ihrem örtlichen Priester. Bei Gott aber geht das ganz anders. Jeder kann, so wie er ist, zu jeder Zeit an jedem Ort zu ihm kommen und er erhört uns wirklich. Gott erhört uns. Wir brauchen keine menschlichen Priester und menschlichen Mittler dazwischen zu schalten. Wir können direkt zu Gott sprechen, so wie es unser Herz empfindet. Ich möchte Ihnen dazu einige Verheißungen vorlesen aus der Bibel. Ich lese aus dem Psalm 102, Vers 18. Gott wendet sich zum Gebet der Verlassenen und verschmäht ihr Gebet nicht. Das ist eine wichtige, eine kostbare Verheißung, dass Gott unser Gebet auch erhören wird. Jeremia 29, Vers 12 ebenso, da heißt es, und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Im ersten Johannesbrief, im 5. Kapitel, im Vers 14, ist auch ein wichtiges Wort, was uns die feste Zuversicht gibt, dass Gott uns hört. Der Gott des Universums leiht uns niedrigen Geschöpfen ein Ohr, um unser Gebet zu erhören. Hier heißt es, und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten, nach seinem Willen, so hört er uns. Wenn wir nach dem Willen Gottes bitten, dann erhört er uns. Das ist eine Verheißung, die wir hier jetzt ganz an den Anfang stellen wollen und die uns wirklich ganz, ganz wichtig sein muss. In der Bergpredigt verwendet Jesus auch einige Augenblicke, um zu diesem Thema Stellung zu nehmen. Und er sagt in Matthäus 7, ab Vers 7, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet, um ein Brot, einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet, um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Und somit gibt Jesus Christus uns die feste Zuversicht, dass Gott uns auch erhört und uns auch das Erbetene, wenn es nach seinem Willen ist, auch zuteil werden lässt. Also wir können ein so inniges Verhältnis haben mit Gott durch das Gebet wie zu einem Vater, der auch willig ist, seinen Kindern, die er liebt, das Erbetene auch zu geben, wenn es nicht zu ihrem Schaden ist. Die Jünger hatten das Verlangen, beten zu lernen. In Lukas 11, Vers 1 heißt es, dass einer seiner Jünger zu Christus sprach: Herr, lehre uns beten. Und Christus hat geantwortet, indem er ihnen ein Mustergebet zur Hand gab. Nämlich, er gab ihnen das Vaterunser. Und sie kennen sicherlich das Vaterunser. Christus antwortete ihnen und sagte: Darum sollt ihr so beten. Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Sünden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So steht es in Matthäus im 6. Kapitel, in den Versen 9 bis 13. Hier gibt Jesus also Prinzipien. Er gibt ein Mustergebet. Und wir können also die Frage stellen: Wie dürfen wir beten oder was können wir beten? Was können wir da aus dem Vater unser ableiten? Vater unser, was heißt das? Wir dürfen ihn Vater nennen. Wir dürfen ihn wirklich wie ein Kind anreden. Solch ein Verhältnis sollen wir zu unserem himmlischen Vater haben. Und so hat Christus ihn ja auch angeredet. Wir dürfen ihn Vater nennen. Was können wir noch herauslesen? Dein Name werde geheiligt. Das heißt, wir sollten Ehrfurcht vor ihm haben. Wir sollten seinen Namen nicht unnützig nennen. Wir sollten ihn nicht verwenden in Redeformeln wie O Gott, Ach Herr je und ähnlichen Dingen. Wir sollen ihn wirklich mit Ehrfurcht nennen. Dein Wille geschehe. Wir sollen also immer bereit sein, auch seinen Willen auszuführen. Wir sollen nicht unseren Willen Gott im Gebet vortragen und unseren Willen Gott vorlegen, damit er ihn segnet, sondern wir sollen wirklich auch hören, was Gottes Wille ist, dass wir auch das tun, was Gott will. Denn manchmal sehen wir nicht genau, was Gott will und müssen deswegen im Gebet auch unser Herz wirklich ihm offen hingeben, dass er uns auch leiten kann durch sein Wort und dass wir dann auch sehen, was sein Wille ist. Und dann müssen wir bereit sein, ihn auch auszuführen. Diese Grundhaltung müssen wir mit ins Gebet nehmen. Dein Reich komme, heißt es weiter. Was heißt das? Wir sollen also für die Ausbreitung des Wortes Gottes an die Menschen beten und auch natürlich mitwirken dafür. Und wir sollen auch um seine Wiederkunft beten. Dein Reich komme. Christus hat verheißen, dass er wiederkommt und sein Reich aufzurichten. Also auch dafür sollen wir beten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir dürfen also unsere täglichen Bedürfnisse vor Gott hinlegen. Und er hat auch die Verheißung gegeben, dass er für unsere täglichen Bedürfnisse Sorge trägt. Und vergib uns unsere Sünden. Was heißt das? Wir sollen um die Vergebung unserer Sünden bitten. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir können also Gott im Gebet vorlegen, dass wir Sünder sind und ihn bitten um Kraft, die Sünde sein zu lassen. Wir können bitten, dass er uns Erkenntnis schenkt unserer Sünden. Und wir können sie ihm darlegen und bekennen und ihn um Vergebung bitten. Das ist eine ganz wichtige Komponente im Gebet. Römer 12, Vers 2 möchte ich an dieser Stelle anführen. Römer 12, Vers 2. Denn hier heißt es folgendermaßen: Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Beharrlich im Gebet zu bleiben. Wir sollen also das Gebet zu einem Grundsatz machen. Wir sollen mit einer gewissen Konsequenz beten. Wir sollen nicht sporadisch beten, sondern wir sollen wirklich aus einem Grundsatz heraus beten. Das meint dieser Text, Römer 12, Vers 2. Einen weiteren Text möchte ich Ihnen dazu vorlesen. Der steht in Jakobus, Kapitel 5, Vers 16. Da heißt es: Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also wir sollen auch mit ganzem Ernst unsere Bitten vor Gott tragen, damit auch wir wirklich die Verheißung davontragen. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also wir sollen mit einer gewissen Inbrunst beten, mit einer gewissen Beharrlichkeit, Geduld und Ausdauer, damit wir auch wirklich das, was wir Gott vorlegen, tief in unser Herz einprägen und den Willen, den wir aus dem Wort Gottes erfahren haben, auch wirklich zu unserem eigenen Willen zu machen. Christus gab uns im Vater unser kein formelles Gebet zum Aufsagen, sondern er beantwortete schlicht die Bitte der Jünger, lehre uns beten. Und hier zeigt er uns, welche Art von Anliegen in unserem Gebet enthalten sein sollen. Wir sollen also nicht zu Gott mit auswendig gelernten Sprüchen kommen. Das Verhältnis zwischen Gott und Mensch soll ein familiäres Kindschaftsverhältnis sein. Jesus sagte, dass wir ihn Vater nennen sollen. Wir sind seine Kinder. Oder gehen Sie zu Ihrem Vater und sagen, lieber Papi, ich bin klein, mein Herz ist rein, lass mich wohl behütet sein. Das macht doch keiner. Also sehen wir an diesem Beispiel, dass wir ein Kindschaftsverhältnis haben zu Gott und dass wir wirklich, wie es unser Herz auch empfindet, unsere Bitten ihm darlegen sollen. Ein weiterer Punkt, der wichtig ist im Gebet, ist im Namen Jesu zu beten. Dazu möchte ich Ihnen einen Text vorlesen, dass Sie verstehen, was das bedeutet. Johannes Kapitel 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sagt Jesus, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Er sagt, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das bedeutet, dass wir wirklich die Verdienste Christi in Anspruch nehmen sollen und sagen, Vater, ich kann nichts bringen außer ein sündiges Herz, aber ich berufe mich auf meinen Heiland, der vollkommen war, der auf dieser Erde gewandelt ist und der ein Leben der Gerechtigkeit geführt hat. Und sein Blut bittet auch für mich, so verheißt es dein Wort. Und in seinem Namen trage ich meine Bitten vor dich. Das bedeutet es, im Namen Jesu zu beten. Also Jesus ist derjenige, der für uns vor dem Thron Gottes unser Fürsprecher ist und auf ihn dürfen wir uns berufen. Er ist unser Bruder und Freund und so können wir durch ihn vor den Vater kommen. Das ist auch eine ganz wunderbare und kostbare Verheißung. Ein anderer Punkt ist die Frage, wann sollen wir besonders beten? Und da möchte ich auf Christus hinweisen. Zwei Texte lese ich aus dem Markus-Evangelium. Der erste steht im ersten Kapitel in Vers 35. Hier heißt es, und am Morgen noch vor Tage stand er auf und ging hinaus. Und er ging in eine einsame Stätte und betete dort. Wann ging Christus in eine einsame Stätte und betete dort? Am Morgen noch vor Tage. Also ganz am Anfang des Tagewerks, da hatte Christus das tiefe Bedürfnis, zu seinem Vater zu sprechen, Kontakt aufzunehmen zu seinem Vater. Und das tat er am Morgen, bevor er alles andere anfing. Da kniete er sich nieder und betete zu Gott. Und dann heißt es in Markus 6, Vers 46 und 47, als er die Jünger fortgeschickt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war das Boot mit den Jüngern mitten auf dem See und er auf dem Land allein. Am Abend ging Christus wieder an eine einsame Stätte und betete. Und das ist unser Vorbild. Wir sollen also die stillen Stunden am Anfang und am Ende des Tages suchen, um mit Gott zu sprechen. Das heißt natürlich nicht, dass wir tagsüber nicht beten dürfen. Wir finden auch viele Beispiele, wo auch Glaubensmänner tagsüber besonders ins Gebet gegangen sind. Aber Christus gibt uns hier ein besonderes Vorbild. Er hat am Morgen noch vor Tage und am Abend vom Schlafengehen zu Gott gebetet. Christus sagte, dass wir unser Gebet nicht zur Schau stellen sollen, sondern dass wir in stille Kämmerlein gehen sollen. Ich lese aus der Bergpredigt Matthäus 6, Verse 5 und 6. Er sagt dort, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Wir sollen also nicht um der Menschen willen beten, sondern wir sollen wirklich zu Gott beten. Wir sollen wirklich unser Herz Gott hingeben. Und das sollen wir im stillen Kämmerlein tun, dort, wo nur Gott uns hören kann. Also wir sollen nicht heucheln und anfangen zu plappern. Viele Menschen plappern das Vaterunser herunter, ohne wirklich zu meinen, was man sagt. Ich habe nichts dagegen, wenn man das Vaterunser betet, ganz im Gegenteil. Aber wenn man nicht meint, was man sagt, dann sollte man es lieber nicht plappern. Vater unser, was heißt das? Wir haben ja schon, sind ja schon darauf eingegangen, aber man muss sich mal die Frage stellen, bin ich überhaupt ein Kind Gottes? Nehme ich das wirklich für mich in Anspruch? Habe ich wirklich auch das im Glauben angenommen, dass ich ihn Vater nennen kann, dass er mein Vater ist? Wenn ich es gar nicht glaube, warum bete ich es dann? Dein Name werde geheiligt. Ist das auch wirklich, zeigt sich das auch wirklich in meinem Leben, dass ich den Namen Gottes heilige, in meiner Sprache, auch in meinem Leben? Dein Reich komme. Glaube ich überhaupt, dass Christus sein Reich aufrichten wird mit Macht und Herrlichkeit? Glaube ich überhaupt, dass er in den Wolken des Himmels zur Erde zurückkehrt, um die Seinen zu sich zu holen? Nur wenn ich das wirklich meine, was hier im Vater Unser geschrieben steht, dann sollte ich auch das Vater Unser beten. Und wenn nicht, dann bin ich solch ein Heuchler, der sich in die Kirche hinstellt und das Vater Unser betet. Wir sollen also wirklich bewusst beten. Wir sollen wirklich meinen, was wir sagen. Das ist der Sinn meiner Rede. Aber es gibt natürlich auch Momente, in denen man auch in der Öffentlichkeit beten kann. Das zeigt uns die Bibel auch. Also nicht für jedes Gebet sollen wir in stille Kämmerlein gehen, aber wenn wir wirklich das Bedürfnis haben, allein mit Gott zu sprechen, dann müssen wir natürlich unsere persönlichen Dinge im stillen Kämmerlein Gott vorlegen. Es gibt auch öffentliche Gebete. Ich möchte Ihnen bloß einen Text dazu lesen. Und zwar vom König Salomo. 2. Chronik 6, Vers 13. Aber Salomo hatte eine Kanzel aus Kupfer gemacht und mitten in den Vorhof gestellt, 5 Ellen lang und breit und 3 Ellen hoch. Auf diese trat er und fiel nieder auf seine Knie angesichts der ganzen Gemeinde Israel und breitete seine Hände aus gen Himmel und dann betete er. Also sicherlich kennt die Bibel auch öffentliche Gebete. Welche Haltung sollten wir Gott gegenüber in unseren Gebeten an den Tag legen? Wie sollen wir vor Gott treten? Auch hierzu ein Text. Der Psalm 95, Vers 6 gibt dazu Auskunft, einer von vielen Texten. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Wir sollen also wirklich eine demütige Haltung vor Gott einnehmen. Gott steht um Unendliches über dem Menschen und im Vergleich mit Gott ist der Mensch nur Staub. Und durch diese kniende Gebetshaltung zeigen wir auch vor allem unsere innere Einstellung. Ich möchte die Frage stellen, zu welchem speziellen Anlass beteten Jesus und die Apostel? Es gibt besondere Anlässe. Und einer steht zum Beispiel in Apostelgeschichte 27, Vers 35. Hier heißt es, als Paulus das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor ihn allen und brach's und fing an zu essen. Auch Christus hat das immer wieder getan, vor dem Essen zu beten. Warum? Um Gott zu danken für die Speise. Wir sollen also auch nach biblischer Weisung ein Tischgebet sprechen und für die Speise danken. Wir können Gott für alle Dinge dankbar sein. Warum sollten wir nicht auch ein paar Worte des Dankes an ihn richten, um dann mit einem fröhlichen, dankbaren Herz nach unserer Speise einzunehmen? Das wird uns gut tun und unser Herz stets fröhlich halten. Aber ein ganz wichtiger Punkt steht in Jeremia 33,3. Hier steht nämlich beschrieben, warum wir vor dem Bibelstudium beten sollen. Jeremia 33, Vers 3. Hier spricht Gott, rufe mich an, so will ich dir antworten und ich will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. So ist es ja, wenn wir die Bibel lesen wollen. Wir wollen von Gott große und unfassbare Dinge kundgetan bekommen, von denen wir bisher noch gar nichts gewusst haben. Und wir haben diese Verheißung, aber dann, wenn wir ihn auch anrufen, wenn wir ihn bitten im Gebet, wenn wir wirklich ihn bitten, Herr, tu mir dein Wort auf, offenbare mir deinen Willen. Wir müssen wirklich von ganzem Herzen den Willen Gottes erfahren wollen und das sollen wir vor ihm ins Gebet bringen. Und dann haben wir auch die Verheißung, dass wir die Geheimnisse des Wortes Gottes auch erfahren werden. Wir haben bis hierher einige Grundsätze entdeckt, die unser Gebet wirkungsvoll machen. Ich möchte nur kurz wiederholen an dieser Stelle. Das eine ist also beharrlich und ausdauernd beten, das heißt das Gebet zu einem Grundsatz machen. Das zweite ist, dass wir auch in der Vollmacht Jesu beten dürfen. Wir dürfen im Namen Jesu beten. Wir sollen persönlich beten, wirklich von Herzen uns an Gott wenden. Und viertens, wir sollen in Demut und Ehrfurcht beten. Aber es gibt noch weitere wichtige Grundsätze des Gebetes und ein ganz wichtiger steht in Markus Kapitel 11, Vers 24. Hier heißt es, Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt. So wird's euch zuteil werden. Ist auch eine wunderbare Verheißung. Alles, was ihr bitten werdet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt. So wird es euch zuteil werden. Also der Glaube spielt hier eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Natürlich müssen wir noch alle anderen Bedingungen beachten. Wir müssen nach dem Willen Gottes beten. Und nur dann kann auch diese Verheißung in Erfüllung gehen. Aber wichtig ist, dass wir wirklich den Glauben haben. Jakobus schreibt im ersten Kapitel ab Vers 5, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt. So wird sie ihm gegeben werden. Und jetzt ist ganz wichtig, was er jetzt sagt. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Wir müssen also wirklich auch glauben, was Gott verheißen hat. Wenn wir im Wort Gottes lesen, dass wir um Weisheit bitten dürfen und wir merken, es fehlt uns an Weisheit, dann dürfen wir auch diese Bitte vor Gott ins Gebet tragen und dann können wir sie auch festhalten und sagen, du hast verheißen, mir auch Weisheit zu schenken über diese biblischen Dinge, dass ich sie erfahre, mach deine Verheißung auch wahr. Und dann dürfen wir wirklich voller Glauben auch diese Verheißung für uns in Anspruch nehmen. Ganz wichtig ist auch, dass wir beachten, was der Wille Gottes ist. Matthäus 26, Vers 39 berichtet darüber, wie Christus in Gethsemane gelitten hat. Er hat dem Tod ins Angesicht geschaut und hier heißt es, und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Christus war absolut selbstlos. Er hat nicht nach seinem Willen gefragt, sondern er wollte Gott verherrlichen, seinen Vater verherrlichen. Und er hat gesagt, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er hat also den Willen Gottes ausgeführt und damit ist er ein Vorbild für uns. Wir müssen nach dem Willen Gottes bitten. Sprüche 28, Vers 9 sagt, wer sein Ohr abwendet, um die Weisung nicht zu hören, dessen Gebet ist ein Greuel. Wenn wir also unser Ohr abwenden, um den Willen Gottes gar nicht zu erfahren, dann ist unser Gebet ein Greuel. Ein Greuel ist es dann. Wir müssen auf Gottes Weisung hören und sie befolgen. Warum sollten wir von Gott erwarten, dass er uns hört, wenn wir ihn nicht hören wollen? Und warum sollten wir erwarten, dass er tut, was wir bitten, wenn wir nicht tun, was er möchte? 1. Johannes 3, Vers 22 sagt, und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Nur dann gilt auch uns diese kostbare Verheißung. Wichtig ist auch, dass wir unseren Dank Gott darbringen. Viele Bibeltexte sprechen davon, dass wir Gott für alles danken können. Aber ein ganz wichtiger Punkt, den macht Christus in der Bergpredigt deutlich und da sagt er, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Wir müssen also selbst vergebungsbereit sein, um auch von Gott Vergebung zu erlangen. Wenn Gott uns nämlich vergibt, und wir kommen ja mit Sünden vor Gott, wenn er uns vergibt, dann sollten wir auch so fröhlich und dankbar sein, dass auch wir bereit sind, anderen Menschen, die an uns Sünde getan haben, auch zu vergeben. Ich möchte Sie also heute auffordern, dass auch Sie das Gebet zu etwas machen in Ihrem Leben, das Ihnen wirklich Kraft gibt. Etwas, das sich auch wirklich ausrichtet an dem Wort Gottes. Ich möchte Sie einladen, dass Sie in Ihr stilles Kämmerlein gehen, Ihre Knie beugen und Gott bitten, dass er Ihre Sünden vergibt. Nehmen Sie das Angebot Jesu an. Werden Sie zu einem Kind Gottes, so wie es das Wort verheißen hat. Lesen Sie die Bibel täglich und ergreifen Sie auch die Verheißung, die Gott gegeben hat in seinem Wort und nehmen Sie das Gebet an als einen ständigen Dialog mit dem Schöpfer des Universums. Für heute ist unsere Sendezeit wieder abgelaufen. Sicherlich haben sich Fragen für Sie ergeben. Wir wollen Ihnen Gelegenheit geben, dass Sie diese Fragen stellen können. Sie können auch kostenfrei einen Bibelkurs bei uns bestellen, der Ihnen im einfachen Frage- und Antwortstil hilft, die wichtigen Themen der Bibel kennenzulernen. Sie können auch Ihr Gratisexemplar des Buches »Der große Konflikt« bei uns abfordern. Der große Konflikt ist ein elementar wichtiges Buch, das Ihnen wichtige biblische Themen deutlich machen möchte. Rufen Sie uns an, wenn Sie den Bibelkurs bestellen wollen oder wenn Sie Ihr Gratisexemplar des Buches Der große Konflikt abfordern wollen, unter der Rufnummer 431-1647. Die Faxnummer hat die Endnummer 57. Oder Sie schreiben an die MEFAG, MEFAG, in der Elstergasse 21 in 13505 Berlin. Noch einmal MEFAG, MEFAG, in der Elstergasse 21 in 13505 Berlin. Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder zuschalten, zur gleichen Zeit hier auf 92,6 im OKB. Sie können uns auch im Fernsehen empfangen. Alle zwei Wochen rufen Sie uns an für die aktuellen Sendezeiten 431 1647. Erfragen Sie auch telefonisch unsere Internetadresse. Noch einmal die Nummer 431 1647. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder zuschalten. Verabschiede mich als Sendeverantwortlicher. Mein Name ist Hermann Kästen und ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen.